Microsoft Teams und Governance. Ist das eigentlich nötig? Ja, die Frage habe ich mir gestellt oder haben wir uns gestellt für euch, für uns. Ich habe mir ein bisschen Unterstützung eingeladen zu dem Thema. Bei mir ist heute zu Gast der Markus Wiedel, Wiederholungstäter bei Nuvo Radio. Ich freue mich, dass Markus der Einladung gefolgt ist. Und Markus hat uns auch sein neu erschienenes Buch zu Microsoft Teams mitgebracht. Seid neugierig auf eine neue Folge Nuvo Radio. Los geht's. Herzlich willkommen zu Nuvo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nuvo Radio. Hallo Markus.
Hallo Markus, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, das hört sich an wie ein Echo, ist aber keins in dem Fall. Vielen Dank, Markus, dass du der Einladung gefolgt bist. Und vielleicht magst du dich den Zuhörern noch mal kurz vorstellen, all diejenigen, die nicht zugehört haben. 2019 warst du, glaube ich, das letzte Mal bei uns gewesen. Und seitdem hat sich ja auch ein bisschen was getan. Du hast wieder ein Buch geschrieben zu Microsoft Teams. Warum ein Buch? Warum Teams? Ja, the stage is yours.
Ja, danke schön. Ja, beruflich bin ich bei der Microsoft angestellt und zwar in der Rolle eines Teams Technical Specialists. Das hört sich jetzt so ein Stück weit nach Consulting an, das ist es aber gar nicht, sondern ich bin eher, sagen wir mal, der technische Erklärbär für Fragestellungen vor dem Einsatz von Microsoft Teams. Also beispielsweise, was sind die Abhängigkeiten, wie hängen die Dienste in Microsoft 365 zusammen, auf was muss ich achten und so weiter. Und in diesem Zuge bin ich natürlich auch mit vielen Kunden in Kontakt. Und bei allen Kunden stellt sich dann so eine Herausforderung bei der Einführung von Microsoft Teams, nämlich nicht nur die technische Seite muss abgebildet werden, sondern insbesondere auch die organisatorische Seite. Das heißt beispielsweise solche Fragestellungen, wie bringe ich denn die Funktionen, die Teams bietet, bis zum Endanwender? Wie schaffe ich es, dass der Endanwender oder die Endanwenderin versteht, wo denn der Vorteil von Teams ist? Und warum denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben nicht mehr so arbeiten sollen, wie sie es die letzten 20 Jahre gewohnt sind, sondern eben auf Basis von modernen Funktionen. Und das setzt aber voraus, dass man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an die Hand nimmt, so dass sie dann eben auch befähigt werden, Funktionen, wie sie Microsoft Teams bietet, dann auch sinnig in ihrem Arbeitsalltag zu integrieren. Und dazu kannst du dir vorstellen, gibt es natürlich im Web sehr, sehr viel Literatur. Es gibt dort haufenweise Informationen, aber gerade die Personen, die diese Informationen benötigen, finden diese gerne nicht. Ja, zumindest, das zeigt so ein Stück weit die Erfahrung aus meinem eigenen Kundensegment. Und deswegen habe ich gedacht, da wäre es doch ganz geschickt, wenn man mal ein Buch hätte, in dem all diese Dinge aufgeschrieben sind. Und da rausgekommen ist dann eben mein Buch zu Microsoft Teams mit dem Untertitel Deployment, Planung und Change Management. Und diese drei Dinge, die deuten schon ein Stück weit an, das ist kein Buch, das jetzt speziell für den Administrator geschrieben ist. Also das sind jetzt beispielsweise keine PowerShell-Kommandos enthalten, wie toll denn Microsoft Teams automatisiert wird, sondern da geht es tatsächlich eben um diese Fragestellungen, wie führe ich Microsoft Teams sinnig im Unternehmen ein? Und dazu gehören dann eben neben den technischen Aspekten eben insbesondere auch die organisatorischen Aspekte.
Ich muss ja gestehen, ich habe ein Exemplar von dir zugesandt bekommen. Ich war ein bisschen skeptisch und dachte mir so, oh, Teams-Buch, oh, weiß ich nicht. Jetzt habe ich mich mal hingesetzt und habe da ein bisschen durchgeschmökert. Es ist wirklich, also ich bin ja sowieso, ich lese auch Analogbücher noch, auch privater Natur natürlich. Wenn du dich mit diesem Buch da hinsetzt und blätterst durch und dann liest du einfach nochmal was. Wir kommen auch gleich zu den Funktionen, zum Beispiel dynamische Mitgliedschaften, fand ich total spannend. Auch so zum Thema Change Management und Co., was du damit reinbringst und auch die Impulse, die du setzt. Und ich persönlich finde, dass du das in einem analogen Buch viel eher durchblätterst, geht mir zumindest so, als in einem PDF. Also ja. Fände ich nicht so ansprechend. Ist nicht, ja, weiß ich nicht. Ich habe es auch als E-Book hier auf dem Rechner liegen. Habe ich nicht reingeguckt, muss ich gestehen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen persönliche Präferenz. Mir geht es da ähnlich wie dir. Ja. Ich lese ein Buch auch lieber, wenn ich tatsächlich Papier in der Hand habe und weniger, wenn ich eben ein PDF-Dokument habe. Ja, bei PDFs oder E-Books allgemein, da läuft es bei mir dann eher so, dass ich die dann eben speichere, um sie mal zu lesen. Aber wenn ich ehrlich bin, wie viele davon lese ich tatsächlich? Eher weniger. Und wenn ich dann aber ein Buch habe, das liegt dann neben mir auf den Schreibtisch und ich kann da ab und zu mal reinblättern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das anschaue, deutlich größer.
Nach diesem kleinen Exkurs zum Thema Literatur wenden wir uns doch mal dem eigentlichen Thema noch zu. Gucken wir mal, du hast ja ganz groß auch einen riesen Kapitelabsatz in deinem Buch, das Thema Governance. Warum ist denn das Thema Governance wichtig in dem ganzen Thema Microsoft Teams?
Ja, also das, gerade dieses Thema Governance wird in vielen Fällen bei der Einführung von Microsoft Teams ein Stück weit unterschätzt. Und zwar einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt Microsoft Teams bereitstelle, dann wird Microsoft Teams ja mit einem gewissen Standardsatz an Konfigurationsoptionen geliefert und out of the box funktioniert es ja auch auf die eine oder andere Weise. Allerdings heißt das jetzt nicht unbedingt, dass es genau so funktioniert, wie es konkret für das Unternehmen auch geeignet ist. Ja, also ein paar Beispiele dazu. Standardmäßig ist es so, dass jeder Benutzer, der eine Teams-Lizenz hat, auch ein Team anlegen darf. Und er darf dieses Team benennen, wie er möchte. Das heißt, es gibt da keine Einschränkungen für ihn. Jetzt möchte ich aber als Unternehmen unter Umständen nicht, dass jeder Benutzer einfach frei ein Team anlegen kann und schon gar nicht eben mit frei wählbaren Namen. Weil das könnte ja beispielsweise dazu führen, dass ein Mitarbeiter eben ein Team anlegt, das heißt vielleicht Marketing. Wenn jetzt das Unternehmen aber vielleicht mehrere Marketingabteilungen hat, weil es vielleicht aus mehreren Unternehmensbereichen besteht, das mehrere oder unterschiedliche Marketingabteilungen hat, dann ist es schon mal schwierig zu erkennen, wem gehört denn jetzt dieses Marketingteam? Oder aber ein Mitarbeiter legt das Team Betriebsrat an. Er gehört aber vielleicht gar nicht zum Betriebsrat und dann fangen die Anwender an, in diesem Team vielleicht betriebsratsrelevante Sachen zu diskutieren, was vielleicht auch nicht der Sinn und Zweck davon ist. Und von daher ist es wichtig, dass dann eben nicht nur der Standardfunktionsumfang von Teams bereitgestellt wird, sondern am besten, bevor sich die Anwender dann intensiv mit den Funktionen auseinandersetzen, dass zumindest eine gewisse Regelung konfiguriert wird, wie denn Anwender mit den Funktionen in Teams umgehen können oder sollen.
Okay, das heißt, wir sind ja auch dann direkt gerade schon oder in das Beispiel mit dem Betriebsrat gegangen. Das heißt, die Namenskonvention könnte in dem Fall auch dafür sorgen, dass ich Richtung, ich sage jetzt mal Informationssicherheit, Datensicherheit, Datenschutz auch sauberer aufgestellt bin.
Ja, so weit muss es aber noch gar nicht gehen. Also beispielsweise könnte es sein, dass ein Unternehmen eine Namenskonvention konfigurieren möchte und in der Namenskonvention dann bestimmte Merkmale beispielsweise für die Art des Teams oder auch für die Abteilung, aus der der Owner, also derjenige, der das Team anlegt, kommt, mit abgebildet sind, sodass dann eben allein schon am Teamnamen deutlich wird, für was dieses Team eigentlich gedacht wird. Und das ist aber nur einer der Aspekte, der zu Governance gehört. Ja, zu Governance gehört noch viel mehr als jetzt beispielsweise eben nur eine Namenskonvention. Beispielsweise solche Sicherheitsfunktionen, wie du jetzt gerade angesprochen hast, die gehören da auch dazu. Beispielsweise, dass dann etwa ein Anwender beim Anlegen eines Teams bereits angeben muss, ob denn etwa dieses Team geheime oder sensible Daten beinhalten wird. Und abhängig davon könnte dann wiederum dieses Team mit bestimmten Konfigurationen versehen werden, sodass dann beispielsweise bei einem Team, das dann streng geheime Informationen beinhalten soll, dann etwa der Gastzugriff deaktiviert wird. Und so etwas gehört genauso zu Governance, dass man sich überlegt, ob man eine solche Abstufung benötigt. Man spricht da von einer Klassifizierung und was denn diese Klassifizierung in der Praxis bedeutet.
Kann man denn da auch, gehört denn auch das Thema Lebenszyklus so ein bisschen damit in die Ecke rein?
Sehr schön. Ja, auch das gehört letztendlich zu Governance mit dazu, weil beispielsweise, ja, so wie es im Standardfall ist, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann beliebig Teams anlegen. Ja, und oft führt es dann dazu, dass man viele Teamleichen hat. Also eben gerade, wenn Teams neu eingeführt wird, jeder probiert halt mal aus und legt ein Team an. Und damit steigt dann die Anzahl der Teams sprunghaft an, aber die meisten dieser Teams benötigt man gar nicht. Oder aber manche Teams haben ja auch von der Idee her, warum sie angelegt wurden, nur eine begrenzte Lebenszeit. Also beispielsweise, ich lege jetzt ein Team für ein bestimmtes Projekt an. Jetzt wird das Projekt durchgeführt, dann ist das Projekt beendet. Dann ist die Frage, was mache ich denn mit diesem Team? Ja, natürlich möchte ich es nicht gleich löschen, aber vielleicht möchte ich eine Zwischenstufe, ich möchte es vielleicht archivieren, sodass es etwa read-only wird, also in einen schreibgeschützten Zustand überführt wird, sodass dann die Daten grundsätzlich noch da sind, aber die Änderungen an diesen Daten nicht vorgenommen werden können. Ja, oder aber beispielsweise, wenn es dann darum geht, dass dann eben ein Team nach einer gewissen Zeit, wenn es dann nicht mehr benötigt wird, dann etwa aufbewahrt wird, sodass es aus der Teamoberfläche verschwindet, aber Administratoren etwa die Inhalte noch zugreifen könnten oder aber vielleicht sogar gelöscht wird, weil die Inhalte nicht mehr erforderlich sind. Und die Regelungen dahinter, die gehören genauso auch wieder zum Governance-Bereich.
Und das kann ich alles mit der normalen, ich sage jetzt mal vielleicht businesskonform, eine E3-Lizenz oder Enterprise-mäßig mit einer normalen E3 machen oder brauche ich dann zusätzlich noch etwas?
Also da muss man tatsächlich im Governance-Bereich genauer hinschauen. Je nachdem sind Funktionen in einer Standard Office 365 E3 enthalten, viele aber auch nicht. Ja, beispielsweise, du hast vorhin eine Funktion angesprochen, die gehört im weitesten Sinne auch zum Governance-Bereich, nämlich dynamische Mitgliedschaften von Teams. Mhm. Das wäre jetzt eine Funktionalität, die in dem Standard Office 365 E3 nicht enthalten ist, sondern da brauchen wir einen Zusatz für das AAD, nämlich das Azure Active Directory Premium Plan 1 oder 2, je nachdem, weil dort sind solche Funktionen dann beinhaltet. Und es gibt sogar noch eine weitere Funktion, das hat etwas mit einer regelmäßigen Überprüfung der Mitglieder der Teams zu tun, ob die denn noch erforderlich sind. Das sind die sogenannten Azure Active Directory Access Reviews. Das wäre sogar ein Feature, das dann Plan 2 vom AAD benötigt. Und von daher muss man dann gerade bei diesen Governance-Themen oder Governance-Funktionen schon genau hinschauen, welche die Funktionen benötige ich und welche Lizenz benötige ich, um diese Funktionalität überhaupt einzusetzen. Und das wäre auch etwas, was ich im Buch dann beleuchte. Ich beschreibe die verschiedenen Optionen, auch Optionen, die man so auf den ersten Blick gar nicht findet, ja, wie zum Beispiel die dynamischen Mitgliedschaften, die sehr versteckt sind, da muss man schon wissen, wo man die findet und was dann aber auch für Lizenzen dafür erforderlich sind.
Ich muss gestehen, ich bin da auch neulich erst drüber gestolpert, weil wir es bei einem Kunden darüber hatten und ich voller Inbrunst meinte, nee, das geht nicht. Und dann aber dachte, es kann ja nicht sein, dass es dafür immer noch keine Lösung gibt. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, ist bei dem Kunden nur in der Tat an der Lizenz gescheitert.
Ja. Also das ist beispielsweise etwas für diejenigen, die die Funktionalität vielleicht auch noch nicht gefunden haben. Das ist eine Funktion, die viele Kunden gerne haben wollen, einfach weil es die tägliche Administration ein Stück weit erleichtert. Weil standardmäßig ist es ja so, die Mitglieder eines Teams werden fest definiert. Das heißt, es gibt eine Person, die sagt, du bist Mitglied und du bist kein Mitglied. Und wenn dann etwa ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, dann muss der Mitarbeiter ja vielleicht in verschiedenen Teams Mitglied werden. Und irgendjemand muss das ja tun. Und das Schöne ist, mit den dynamischen Mitgliedschaften in den Teams haben wir die Möglichkeit, eben zu sagen, wer Mitglied ist, auf Basis von einer Abfrage. Und diese Abfrage könnte dann beispielsweise bedeuten, Mitglied in diesem Team sind alle Benutzerkonten, die im Feld Department den Wert IT stehen haben. Und wenn dann die Benutzerkonten auch geeignet gepflegt werden, dann werden die Benutzerkonten auch automatisch in den jeweiligen Teams Mitglied, sodass ich als Administrator oder als Team-Eigentümer diese Zuordnung nicht manuell tun muss. Und wenn dann etwa ein
Mitarbeiter... Kannst du auch nicht mehr, oder?
Bitte, sorry, nochmal?
Kann ich noch manuell jemanden hinzufügen?
Das in dem Fall dann nicht mehr. Das heißt, wenn ich mich entscheide für eine dynamische Mitgliedschaft, dann ist auch alles dynamisch.
Okay. Wie ist es denn Mitgliedschaft? Und jetzt haben wir natürlich auch noch die gehobene Mitgliedschaft sozusagen, die Teams-Owner. Mhm. Kann ich denn bei denen auch überwachen, wie viele es geben muss? Also wir sagen ja immer oder wir empfehlen immer mindestens 2 in der Vertreterregelung, falls einer ausscheidet, einer länger krank wird, im Urlaub ist, wie auch immer, dass noch jemand da ist, der Mitglieder hinzufügen kann, entfernen kann und so weiter. Also der das komplette Team praktisch wartet und verwaltet. Kann ich da jetzt auch eine Regel drüber legen im Governance-Prozess, die dafür sorgt, dass oder Sorge trägt, dass das immer mindestens 2 sind?
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ich möchte es vielleicht sogar noch ein bisschen allgemeiner machen, weil nämlich diese Funktionalität, wie du sie gerade ansprichst, die gibt es out of the box so in Microsoft Teams nicht. Das heißt, wir haben keine Funktion, wo wir eben eine Mindestanzahl an Eigentümern konfigurieren können. Jetzt gibt es eben solch eine Anforderung, wie du sie gerade beschrieben hast, aber auch andere Anforderungen, die sich out of the box nicht so einfach abbilden lassen. Ja, beispielsweise stell dir vor, du möchtest gerne, dass der Anwender beim Anlegen eines Teams vielleicht noch verschiedene Metadaten mit angibt. Also beispielsweise, warum braucht er denn das Team? Oder vielleicht sogar eine Kostenstelle für irgendwie eine interne Verrechnung. Also Dinge, die so out of the box nicht möglich sind. Und wenn ich einen solchen Fall habe, dann muss ich mich ein Stück weit von dem Standard-Provisionierungsprozess von Teams, also der Prozess, wie ein Team angelegt wird, verabschieden und eine eigene Lösung, einen eigenen Prozess einführen. Und dazu gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise gibt es von Microsoft eine Anwendungsvorlage, die nennt sich Request a Team. Und diese Request-A-Team-Vorlage kann ich dann so einsetzen, dass ich dann nicht mehr den Standard-Anlageprozess von Teams bereitstelle, sondern in die Teams-Navigation, in den Client links an der Seite, da dann einen weiteren Button hinzufüge, über den dann der Anwender ein Formular erreicht, über das er dann ganz eigene Angaben für das Team machen muss. Und dort könnte ich dann etwa eben auch fragen, hier, welche 2 Owner möchtest du denn? Oder ich könnte auch eine Genehmigung noch mit einbauen. Und abhängig davon, was in dem Formular dann gemacht wird, könnte ich dann über eine eigene Logik dafür sorgen, dass diese auch durchgeführt wird. Das setzt aber, wie gesagt, voraus, dass ich mich von dem Standard-Provisionierungsprozess verabschiede.
Auf welcher Technologie basiert das?
Also jetzt gerade diese Request-A-Team-App-Vorlage, das wäre eine Azure Logic App, ja, also quasi eine Anwendung, die im Azure-Universum läuft und eben in Teams integriert wird. Wenn einem die nicht zusagt, ja, also da gibt es auf GitHub, gibt es den entsprechenden Quellcode dafür, kann man sich runterladen und anpassen. Es gibt auch diverse Dritthersteller, die hier eine Lösung bereitstellen. Ja, also beispielsweise von AvePoint gibt es da eine Lösung, die dann auch eigene Provisionierungsprozesse umsetzen lässt.
Ich muss jetzt gerade kurz schöne Grüße an Christian Groß von den Solutions to Share ausrichten, sonst kriege ich Haue.
Ja, unser Partner genau, in dem Bereich. Auch eine Lösung dafür.
Genau. Ja. Vielen Dank für den Ausflug, Markus. Deine Erfahrung vielleicht, Thema Governance. Viele rollen ja mit den Augen, gerade aus der Anwenderperspektive. Jetzt haben wir da ein wirklich sehr freies Tool zur Verfügung gestellt bekommen, wie Microsoft Teams. Und ja, jetzt kommt da die IT um die Ecke und schließt das wieder mit Genehmigungsverfahren, mit Namenskonventionen, mit einer Mindestanzahl an Ownern, mit einem Prozess gegen verwaiste Teams und so weiter und nimmt uns diese Freiheiten ja eigentlich wieder so ein bisschen weg. Wie sind denn da so deine Akzeptanzerfahrungen oder auch Richtung Change Management?
Ja, also das ist tatsächlich eine Gratwanderung. Im schlimmsten Fall könnte man quasi Prozesse, wie man sie früher im SharePoint-Umfeld gefunden hat, auch mit Teams umsetzen. Aber das sorgt, wie du schon andeutest, nicht unbedingt für ein Entgegenkommen von den Anwendern. Also ich habe tatsächlich auch einen Kunden, der hat es dann so gehandhabt, dass dann ein neues Team nur über ein separates Formular angefordert werden konnte. Die IT hat dann das Ergebnis von dem Formular bekommen, hat sich überlegt, ob sie das Team anlegen möchte oder nicht, hat es dann irgendwann angelegt und im Endeffekt dann dem internen Kunden dann dieses Team auch noch monatlich in Rechnung gestellt. Ja, also quasi das Prinzip, wie man es früher bei SharePoint-Seiten gehabt hat, wo man dann unter Umständen als Anwender 4 Wochen auf seine neue SharePoint-Seite gewartet hat. So etwas sollte man tunlichst vermeiden und da schon eine gewisse geeignete Gratwanderung zwischen dem, was ich einschränken kann oder muss, und dem, was ich denn dem Endanwender zur Verfügung stellen will. Weil natürlich, Teams lebt ja auch ein Stück weit davon, dass der Anwender Self-Service-Funktionen hat. Das heißt, dass der Anwender eben selber tätig werden kann, wenn er der Meinung ist, ein Team anzulegen. Nur manchmal gibt es eben bestimmte Einschränkungen, die dann erforderlich sind. Gerade beispielsweise aus dem Sicherheitsbereich, wenn es dann darum geht, dass dann beispielsweise bei bestimmten Teams eben kein Gastzugriff möglich ist. Und sowas könnte ich über eine geeignete Klassifizierung hinbekommen. Und von daher ist es schon immer schwierig, zwischen eben, was will ich einschränken und was muss ich einschränken, dann richtig zu entscheiden. Und idealerweise ist es dann so, weil ich meine, die Erfahrung dafür, was denn Sinn macht und was nicht Sinn macht, die fällt ja auch nicht vom Himmel. Ja, wenn jetzt ein Unternehmen Microsoft Teams frisch eingeführt hat, dann ist es idealerweise so, dass denn in einer frühen Phase, in so einer Art Pilotphase, die Zügel da noch nicht zu streng angezogen sind, sondern auch ein Stück weit ausprobiert werden kann. Und wenn man dann ein Stück weit Erfahrung gesammelt hat im Unternehmen, wie man mit diesen Funktionen umgehen kann, dann lohnt es sich, diese dann frühzeitig, aber nicht gleich von Beginn an einzuführen. Bei manchen Dingen allerdings ist es dann doch so, dass man sich schon frühzeitig wirklich Gedanken machen muss, weil eine nachträgliche Änderung schwierig ist. Nämlich beispielsweise das Thema der Namenskonvention. Ich kann natürlich nachträglich jederzeit eine Namenskonvention einführen. Die Schwierigkeit ist nur, was mache ich denn mit den Teams, die bereits angelegt sind und nicht dieser Namenskonvention entsprechen? Jetzt kann ich die natürlich umbenennen, was grundsätzlich funktioniert, aber durch das Umbenennen ändert sich ja nur der angezeigte Name des Teams. Der interne Name ändert sich dadurch nicht. Also beispielsweise die URLs, die dann auf das Team oder auf Inhalte des Teams verweisen, die tragen nach wie vor den alten Namen. Und das kann manchmal dann tatsächlich zu Verwirrungen führen. Deswegen wäre gerade der Punkt der Namenskonventionen etwas, was man sich möglichst frühzeitig überlegen sollte.
Habe ich dann eine Möglichkeit, die Namensänderung im Nachhinein auch zu unterbinden? Also wenn ich jetzt meine Konvention festgelegt habe und habe dann Owner, kann der ja jeden x-beliebigen Namen im Nachgang angeben.
Richtig, genau. Also aus dem Stegreif wüsste ich jetzt keine Funktion. Ja, ich will es nicht ausschließen, aber ich wüsste jetzt so nicht, dass das gehen würde. Ja, wenn es einen Owner gibt, dann hat der das Recht. Ja, und für solche Fälle könnte man dann wieder einen etwas strikteren Weg gehen, indem man einfach sagt, die Anwender sind niemals Owner. Ja, gerade eben dahingehend, wenn ich einen eigenen Provisionierungsprozess durchführe, dann könnte ich das ja so durchleiten, dass dann Owner immer etwa ein Dienstbenutzer ist und der eigentliche Anwender gar niemals Owner und Änderungen an dem Team aber dann auch nur über einen eigenen separaten Prozess durchgeführt werden können. Potenziell möglich oder technisch möglich wäre das so, aber es würde dann für den Endanwender halt auch wieder zusätzlichen Aufwand oder Komplexität bedeuten.
Und vor allem auch Funktionen einschränken, gerade so Richtung moderierte Kanäle oder solche Geschichten.
Richtig, ganz das genau.
Ist dann natürlich auch weg.
Genau, ja, von daher wäre das auch etwas, was ich mir gut überlegen würde, ob das dem Ergebnis, ob das das wert wäre, dann diese Einschränkungen dann eben vorzunehmen.
Ja, Markus, vielen lieben Dank. Du kennst das ja noch vom letzten Mal. Ja. Wir sind nämlich auch schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ich habe natürlich wieder unsere 5 Statements mitgebracht. Ich habe sie für dich ein bisschen abgewandelt diesmal.
Hilfe, okay.
Das erste, Arbeiten in Teams bedeutet für mich...
In Teams. Also ist die Frage jetzt, ob du den Dienst meinst oder ein Team in Teams. Aber ich sage es mal so, die einfache Zusammenarbeit und das einfache Auffinden von Informationen. Also beispielsweise in meiner Rolle bei Microsoft ist es so, dass wir gerne mal unser Kundenset ändern. Ja, also beispielsweise zu jedem Fiskaljahreswechsel ist es so, dass mehr oder weniger die Kundenzuordnungen einmal in die Luft geschmissen werden und dann fängt man eben neue Kunden auf. Und seit wir jetzt Teams einsetzen, bedeutet das, dass wir mehr oder weniger, ein bisschen vereinfacht gesagt, für jeden Kunden ein separates Team haben. Und wenn ich dann eben zu einem neuen Kunden zugeordnet werde, dann werde ich Mitglied in dem jeweiligen Team. Und das Schöne ist, dass ich dann in diesem Team dann aber auch die bisherige Kommunikation vom Account-Team vorfinde. In den Unterhaltungen, in den Dateien, vielleicht sogar in den offenen Aufgaben, in Planner. Und das macht es für mich tatsächlich sehr, sehr viel einfacher, dann den Einstieg in einen neuen Kunden zu finden, als in der Vergangenheit, wo man dann wahllos Informationen aus den unterschiedlichsten Datensilos zusammensuchen hat zu müssen.
Okay, ja. Ist bei uns ähnlich gehandhabt, nur dass wir die Kunden nicht neu verteilen. Aufgrund der Größe wahrscheinlich auch. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Ich meine, das letzte Mal, wie wir zusammen gesprochen haben, da war von Covid noch nicht die Rede. Und was ich mir schon wünschen würde, wäre so ein Stück weit eine Rückkehr, zumindest eine teilweise Rückkehr zu dem, wie man denn vor Covid gearbeitet hat. Ich habe dir letztes Mal in meinen Kalender von vor einem Jahr reingeschaut. Mein letzter Vor-Ort-Kundentermin, der war vor tatsächlich ziemlich genau einem Jahr. Und in diesem letzten Jahr natürlich haben sich die Kunden damit arrangiert und natürlich, man kann auch vieles über eben beispielsweise Microsoft Teams machen, aber ich merke schon trotzdem an der einen oder anderen Stelle, je sensibler ein Gespräch mit dem Kunden ist oder je besonderer, je spezieller, je mehr Zusammenarbeit man hat, desto lieber würde ich das vor Ort von Angesicht zu Angesicht machen. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, wenn das in irgendeiner Form zeitnah passieren oder möglich sein würde, das wieder etwas rückgängig zu machen. Diese Einschränkungen, die wir jetzt das letzte Jahr gehabt haben, fände ich das sehr schön.
Ja, da bin ich d'accord. Gerade wenn du sagst, persönliche, sensible Informationen und sowas. Definitiv.
Genau, ja, oder auch natürlich im Workshops, ja. Oft wird heute gerne schon mal die Kamera angemacht, viel, viel häufiger, wie es früher der Fall war. Aber als derjenige, der dann den Workshop leitet, so geht es zumindest mir in meiner Blase, ist es dann doch oft so, dass man ja in eine Wand von Avatarbildchen schaut und redet. Ja, und man überhaupt kein Gefühl dafür hat, was macht denn das Gegenüber? Ja. Oft ist es natürlich so, dass das Gegenüber schon zuhört, aber ist es so? Und das macht dann auch einen Workshop manchmal ein bisschen schwierig.
Okay, ja, da bin ich, also gerade Workshop ist mit das beste Beispiel, geht mir ähnlich, auch Trainings, finde ich. Da sprichst du dann vielleicht, wenn du so einen Impuls hast nur und der geht eine Stunde, du sprichst eine Stunde eigentlich mit dir selbst und redest in deinen Bildschirm rein. Das ist schon auch als Trainer oder auch als Moderator in dem Workshop sehr gewöhnungsbedürftig stellenweise.
Ganz genau.
Markus, kannst du dich noch erinnern, welche App du das letzte Mal runtergeladen hattest?
Ja, so viele Apps lade ich tatsächlich nicht runter. Aber die letzte App, die ich runtergeladen habe, war etwas für unseren kleinen Sohn. Der ist jetzt 5. Und das ist eine App, die gehört zu einem Paket, mit dem man kleinen Kindern so die Grundzüge der Programmierung beibringen kann. Und zwar ist es so, in dieser App gibt es so eine Art Spielfeld mit einer Spielfigur und die muss dann bestimmte Aufgaben erfüllen. Also beispielsweise muss ich auf dem Spielfeld bewegen, um dann etwa Früchte einzusammeln. Und die Bewegung macht man eben nicht, indem man mit dem Finger auf dem Bildschirm tippt, sondern es gibt für dieses Paket gibt es einen Stapel an Plastikteilen und auf diesen Plastikteilen sind dann verschiedene Aktionen aufgeführt. Also beispielsweise beweg dich nach oben, beweg dich nach unten, springe, nehme etwas und so weiter. Und diese Plastikteile wiederum, die werden dann zusammengeklipst, werden dann von der Kamera des Tablets aufgenommen und die Spielfigur in der App, die macht dann genau diese Aktionen. Also quasi so den ersten Ansatz der Programmierung, so quasi nochmal die Vorstufe von Lösungen wie zum Beispiel MakeCode oder Scratch. Und dieses Paket, das kommt von Osmo. Da gibt es auch verschiedene Lösungen dafür. Und eines davon hat der kleine Mann bekommen. Und dafür habe ich die App heruntergeladen.
Also ganz interessant, das letzte Mal hattest du auch für deinen Sohn eine App runtergeladen. Und zwar war das der Thermodrucker gewesen.
Richtig, ich erinnere mich. Ja, genau. Den gibt's immer noch und es ist auch noch tatsächlich eins der lieberen Spielzeuge von ihm.
Was möchtest du dem Hörer mitgeben?
Also vielleicht drei Punkte. Also der eine Punkt, der ganz wichtig ist, denkt an eure Anwenderinnen und Anwender. Gerade bei Microsoft Teams belastet es eben nicht nur bei der technischen Bereitstellung von Teams, sondern denkt immer auch daran, dass die Anwender, Anwenderinnen befähigt werden müssen, die Funktionen sinnvoll in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Weil erst dann bekommt ihr eben dann das komplette Paket von Microsoft Teams, die komplette Leistungsfähigkeit von Microsoft Teams und hebt dann ja auch die Zusammenarbeit in euren Unternehmen auf eine etwas modernere, höhere Ebene. Genauso der zweite Punkt, den ich da ansprechen würde, ist, beschäftigt euch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, mit dem Evergreen-Prinzip. Das heißt, dass eben nicht erst alle 3 Jahre neue Funktionen eingeführt werden, sondern dass in einem stetigen Fluss passiert. Und das bedeutet natürlich auch, dass hier wieder Anwenderinnen und Anwender stetig über neue Funktionen benachrichtigt werden müssen, dass die begleitet werden müssen, diese sinnvoll einzusetzen. Und schon allein die Frage, welche Funktion macht denn in unseren Unternehmen überhaupt Sinn? Ja, und das Dritte, das ich da vielleicht ansprechen möchte, ist, falls ihr es nicht habt, etabliert in eurem Unternehmen ein sogenanntes Champions-Netzwerk. Ja, das ist auch etwas, was ich etwa im Buch beschreibe. Viele Unternehmen haben auch sowas. Ein Champions-Netzwerk sind ein Zusammenschluss von verschiedenen Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen. Und diesen Personen, denen gebt ihr neue Informationen von Teams zuerst. Und die Personen aus dem Champions-Netzwerk wiederum haben dann die Aufgabe, diese Informationen weiterzutragen und gelten auch als erste Ansprechpartner für Fragen von den Anwenderinnen und Anwendern, sodass ihr dann damit auch ein Stück weit einen Multiplikatoreneffekt bei euch im Unternehmen habt. Ob so ein Netzwerk Sinn macht oder nicht, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Aber wenn euer Unternehmen ein bisschen größer ist als vielleicht eine 5-Mann-5-Frau-Agentur, dann könnte so etwas Sinn machen.
Wenn ihr dazu mehr Fragen habt oder Unterstützung bei der Implementierung für ein solches Netzwerk oder eine Community benötigt, sprecht uns gerne an. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf www.nuboworkers.com. Vielen Dank für den kleinen Werbeslot, Markus.
Ja, sehr gut. Hand in Hand funktioniert es hier.
Ja. Dein Lieblingszitat noch zum Abschluss.
Oh je. Ich habe heute Morgen habe ich was gelesen. Das ist zwar nicht wirklich ein Zitat, aber es ist zumindest zum Schmunzeln. Und zwar ein Spruch. Ja, wie lange bist du denn schon im Homeoffice? 7 Kilo.
Ja, das kann ich unterschreiben. das letzte Mal war es übrigens, es ist nie zu spät, sein Einhorn zu satteln.
Oh, das weißt du jetzt aber nicht auswendig, sondern liest es irgendwo ab. Nee,
das habe ich nachgeschlagen in der Tat. So gut ist mein Gedächtnis nicht.
Das wüsste ich jetzt nämlich nicht mehr.
Ja, Markus, vielen lieben Dank für deinen Ausflug, unseren Ausflug durch Microsoft Teams, durch die Governance-Themen. Markus, dein Buch verlinken wir auch entsprechend in den Shownotes nochmal auf unserer Homepage. Und wo findet man dich denn sonst noch? Über LinkedIn?
Zum Beispiel über LinkedIn, das ist so der einfachste Fall. Wenn ihr da nach mir sucht, dann findet ihr mich und im Regelfall reagiere ich da auch ganz schnell. Und natürlich, ich habe viel zu tun, aber ich verspreche, jede Frage bekommt eine Antwort. Es kann natürlich sein, dass ich dann sage, das weiß ich auch nicht.
Das ist mal die kürzeste Antwort. Super. Vielen, vielen lieben Dank, Markus. Und ich freue mich auf Runde Nummer 3. Für euch da draußen immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken!